Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heutiger Gast ist Julia. Julia ist Unternehmensberaterin. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung von leistungsstarken und zukunftsfähigen Unternehmen. Freude, Offenheit und Innovation zeichnen das aus. Nach ihrem BWL-Studium hat sie unter anderem Praxiserfahrung in der Bank of Austria gesammelt. Julia hat kürzlich die Conscious Consulting Group gegründet. Zusätzlich ist sie Speakerin, Panel-Moderatorin und betreibt einen Blog. Herzlich willkommen, Julia.
Hi.
Julia, deine ganzen Karriere-Steps, was hast du aus diesen Steps erstmal so für dich mitnehmen können? Du hast ja mehrere Sachen schon gemacht, wie Bank of Austria und so weiter.
Ich habe schon ganz früh begonnen zu arbeiten, schon in meiner Schulzeit Praktika gemacht und in den Sommerferien gearbeitet. Und eine wesentliche Erkenntnis ist beim Arbeiten, dass es einfach mal wichtig ist, zu beginnen zu arbeiten, egal was, irgendwas. Also man kann irrsinnig viel lernen, wenn man am Hamburger grillt bei der Sommer-Stage sozusagen, bei diesen Sommer-Events, beim Catering, beim Zettel verteilen, wie wir so schön sagen, Poster aufhängen. Also wirklich, das würde ich wirklich allen raten, jede erdenkliche Arbeit zu machen. Und ich glaube, das Zweite ist, dass man alles, egal was man macht, wirklich gut macht. Also man kann ein Catering oder egal welche auch noch so einfache Tätigkeit, man kann jede Tätigkeit gut oder schlecht machen. Und was ich gemacht habe, ist in jedem Job, in jedem Gelegenheit, die ich hatte, wirklich mich zu bemühen und immer ein bisschen mehr zu machen, als zu verlangt war, selber mitzudenken. Und so kam es immer wieder dazu, dass ich zum Beispiel nur für 2-3 Tage den Job hatte, Adressen einzugeben oder die Ablage zu ordnen. Und meine Arbeitgeber haben dann gedacht, aha, die macht diese Arbeit so gut, da kann ich ihr vielleicht auch eine nächst komplexere Arbeit geben. Und so bin ich dann immer dazu gekommen, dass ich mich ganz schnell von so ganz einfachen Tätigkeiten zu verantwortungsvolleren hochgearbeitet habe, weil ich mir nicht gedacht habe, okay, bei den wirklich tollen Aufgaben, da strenge ich mich dann an, sondern egal, was ich gemacht habe. Und mit Hingabe, mit Aufmerksamkeit, mit Bemühen, das ist, glaube ich, wirklich einer der Erfolgsfaktoren, warum man dann auch weiterkommt und spannende berufliche Wege gehen kann.
Okay. Und die ganzen Erfahrungen, die du da hast sammeln dürfen, warum hast du dann trotzdem angefangen zu sagen, ich mache mich selbstständig? Was hat dich daran gereizt, an der Selbstständigkeit?
Ich glaube, ich bin tatsächlich vom Typ her ein, ich sage es mal ganz grob, es gibt schon eher die Macher und die Mitmacher. Es gibt die Leute, die Unternehmer sind und es gibt Leute, die sich eher auf der Mitarbeiterebene wohlfühlen. Und ich hatte schon immer ein sehr, ich sage jetzt mal, großes Streben nach Unternehmertum, aber ganz bestimmt auch nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmtheit. Und für mich ist jede Form der Fremdbestimmtheit, der Hierarchie eines Chefs haben, ein Zustand, den ich nicht mag, da fühle ich mich nicht wohl, ich mag nicht eingeschränkt werden, ich werde sehr ungern kontrolliert und ich bin jemand, der sehr autonom und selbstbestimmt arbeiten möchte. Also ich möchte mir aussuchen, mit wem arbeite ich, welche Themen mache ich, was meinen Neigungen folgen, was interessiert mich, vielleicht auch wann ich arbeite. Ich arbeite manchmal untertags nicht so gern dafür, dann ganz in der Früh oder in der Nacht. Und das ist etwas, was mich schon sehr, sehr angetrieben hat, mein eigenes Ding zu machen und auch durchaus die Dinge auf meine eigene Art machen zu können. Und ich habe gesehen, dass ich als Angestellte natürlich viel machen kann, dass ich da auch zum Teil mir viele Freiheiten erarbeitet habe, aber dass es natürlich Limitationen hat. Und es gab schon auch einen ganz konkreten Anlass, gerade in der Bank Austria hat man mir gesagt, also, dass ich zwar eine sehr, sehr gute Projektleiterin bin, aber dass ich sicher jetzt keine, ich sage jetzt mal, hierarchischen Aufstieg haben werde, eben weil ich mich nicht wirklich unterordne mag. Und dieser Freiraum, den ich mir da schaffe, hat natürlich auch etwas von, ich sage jetzt mal, Dinge zu hinterfragen, eigene Dinge reinzubringen. Ich war sicher jemand, der Hierarchie gestört hat und das war nicht unbedingt erwünscht. Also das wurde mir schon auch ganz klar vermittelt, dass ich jetzt sicher niemanden bin, der eine Corporate-Karriere haben will, weil ich auch dann oft Dinge angesprochen habe, die ich gesehen habe, die auch vielleicht unangenehm waren, Missstände aufgezeigt habe. Und das war auch so der Anlass, mir zu denken, ich könnte ja Beraterin werden, weil da werde ich genau für das belohnt und bezahlt, was ich als Mitarbeiterin, ich vermittelt bekomme, eher unerwünscht ist.
Also ich bin gerade so ein bisschen baff. Also wenn ich das höre, jemand, in diesem Fall du, findet etwas, wo vielleicht Verbesserungsbedarf ist und dann wird das lieber unter den Teppich gekehrt, als dass man da sagt, okay, lass uns das mal angreifen.
Also man muss bedenken, das waren die Nullerjahre, das war auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Das war natürlich eine Bank, die sehr hierarchische Strukturen hatte, ich nehme an, vielleicht noch immer hat, und wo man schon gewohnt war, dass niemand die Chefs sozusagen hinterfragt. Ich weiß nicht, das war auch im Grunde genommen der Grund, warum ich mich damals entschieden habe, mich mit dem Thema Unternehmenskultur, Führung, zukunftsfähige Organisationen zu widmen, weil mir klar war, genau was dich jetzt verwundert, hat mich damals auch verwundert. Ich dachte, eigentlich müssten sie ja gerade solche Leute hören und fördern, aber da gab es kein Interesse, weil es war eher ein Interesse, dir die Ruhe nicht zu stören, die Ordnung nicht zu stören und weiter sozusagen den Alltag mit möglichst wenig Widerstand zu bewältigen. Und ich dachte damals, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja Wirtschaft studiert, also auch ökonomisch nicht, weil Leute wie ich, die dann wirklich motiviert sind und auch in gewisser Weise Leistungsträger sind, die verlassen dann das Unternehmen früher oder später, weil sie natürlich sagen, in diesem Umfeld möchte ich natürlich nicht sein, wo ich mich eigentlich ein- und unterordnen muss, was man sowieso zu einem gewissen Grad macht. Und ich dachte damals, es muss doch eigentlich möglich sein, Unternehmen zu bauen, wo sich die Menschen einbringen können, wo sie ihr Potenzial leben können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie Freude haben, wo man sich für ihre Ideen interessiert und wo sie mit dem ganzen Engagement und der Begeisterung arbeiten können. Es müsste für die Menschen besser sein, es müsste für das Unternehmen besser sein, es müsste für die Kunden natürlich viel besser sein, sogar für die Shareholder, weil meine Hypothese wäre, solche Unternehmen wären wahrscheinlich auch am Markt erfolgreicher, innovativer, kreativer und auch im Grunde genommen zukunftsfähiger. Und aus meiner Sicht bestätigt sich das jetzt auch gerade bei den nächsten Generationen, die ja vielleicht hier noch weniger Bereitschaft haben, sich schlichtweg brav unterzuordnen.
Okay. Spannend. Also das macht mich so ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich. Du als jetzige Unternehmerin, wo siehst du denn Stärken von Frauen? Kann man da so einen Unterschied sehen zwischen Stärken von Frauen und den Stärken von Männern? Und wenn ja, macht sie das dann vielleicht zu besseren Unternehmern oder Unternehmerinnen in diesem Fall?
Also ich sage jetzt was ganz Komisches vielleicht, was vielleicht kontraintuitiv klingt, aber meine Erfahrung ist, dass Frauen um einiges weniger emotional und mehr inhaltlich orientiert arbeiten als Männer. Sie sind ein Stück weit weniger statusorientiert, nicht so leicht verletzlich, weniger narzisstisch oft. Und sehr gewohnt, durch Leistung und besonderen Fleiß ihr Frausein kompensieren zu müssen. Also es war immer klar, dass du als Frau, um den gleichen Status und das gleiche Gehalt zu erreichen wie Männer, dich mehr anstrengen musst und besser sein musst als die Männer, einfach weil Männer, dadurch, dass die Männer sind, schon mal eine quasi höhere Kompetenzzuschreibung haben. Wir haben diesen Unconscious Bias, auch wenn man es nicht will. Aber ich sehe es sogar bei mir selber, dass ich manchmal sehe, dass man bei mir erkenne, dass ich Männern grundsätzlich eine höhere Kompetenz Ärzten, Experten. Also das ist völlig natürlich ohne jeden Boden, aber das hat auch ein Stück weit kulturelle Prägung. Und deswegen merke ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit mir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen suche, schon sehe, dass die Frauen oft sehr, sehr engagiert sind und wirklich, wirklich gut arbeiten und sehr inhaltlich auch tatsächlich orientiert sind und recht effizient sind. Also das ist jetzt nur mal so ein Unterschied. Was ich jetzt sehe bei mir in der Zusammenarbeit mit Männern, glaube ich, dass ein Erfolg ist, dass ich sehr, sehr gut mit Männern zusammenarbeiten kann. Und dass es mir immer wieder gelingt, dass wir die gegenseitigen Stärken perfekt ausspielen können. Also jetzt ich konkret im Zusammenspiel mit meinem Mann, aber auch mit Kollegen, dass wir uns in keinen und ich mich nie in einen Geschlechterkampf begeben habe und mich sehr definiert habe über mein Frausein und auch nicht gesagt habe, ich bin ein Female Founder oder Female Entrepreneur, sondern ich bin Founder, ich bin Entrepreneur, ich bin Beraterin. Und die Tatsache, dass ich eine Frau bin, für mich nie besonders hervorgehoben habe. Und dadurch ist es dann auch recht wenig Thema gewesen in der Arbeit und mit Männern und anderen Frauen. Und wir konnten uns wirklich auf die Inhalte konzentrieren. Insofern ist mir das nicht im Weg gestanden, weil ich es nicht so sehr zum Thema gemacht habe. Und dadurch war das jetzt weder so der Vor- und noch der Nachteil, sondern es war wirklich klar, auch bei meinen Kunden zu sagen, okay, die ist kompetent, die hilft mir weiter und ob ich jetzt Frau oder Mann bin, ist irgendwann überhaupt kein Thema mehr gewesen. Also das sehe ich, dass manche Frauen das sehr, sehr stark zum Thema machen, entweder im Sinne einer gefühlten Benachteiligung, die es sicher auch gibt, aber mir kommt vor, je natürlicher ich damit umgehe und je weniger ich selber das zum Problem mache, desto einfacher wird es dann auch in der Zusammenarbeit. Okay. Sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass es so die riesengroßen Unterschiede gibt. Ich glaube, es kommt im Endeffekt wirklich darauf an, dass man für das Thema brennt und sich einsetzt.
Okay. Wenn ich jetzt Unternehmer oder Unternehmerin werden will, was sind denn so deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach auch die 2 oder 3 wichtigsten Fähigkeiten, die ich mitbringen muss?
Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung fürs Unternehmersein ist, dass du weißt, dass du nicht eigentlich Unternehmer sein willst, um des Unternehmerseins willen, sondern dass du ein Thema hast oder ein Produkt oder einen Antrieb, eine Intention, die dich trägt, die stark genug ist, eine Idee genug ist, dich zu tragen, etwas, was du wirklich, wirklich, wirklich machen willst. Weil sonst ist es zweitens sehr, sehr schwer durchzuhalten. Es ist nicht einfach als Unternehmer, Unternehmerin, weil du natürlich nicht weißt, ob du erfolgreich sein willst, weil du Rückschläge hast, weil du mit Problemen konfrontiert bist, mit Unsicherheiten, mit sehr, sehr viel Arbeit zum Teil, mit Ungewissheiten. Und wenn du da, und 80% ist wirklich Transpiration und vielleicht 20% Inspiration. Und wenn die Inspiration muss, die 80% der Transpiration einfach durchtragen, sonst gibst du auf. Also wenn es dir nur darum geht, ich will ein erfolgreicher Unternehmer sein und da viel Kohle machen. Ich meine, wenn ich das stark genug treibe, das gibt es vielleicht Leute, für die das tatsächlich so ist. Also für mich wäre das nicht so. Ich muss schon eine große Idee haben, die so wichtig ist, dass ich dafür bereit bin, viele Nachteile auch in Kauf zu nehmen, die es hat, bis zu dieser Tatsache, dass du dich mit Themen herumschlagen musst, wie ich jetzt bei meiner neu gegründeten Firma, welche Schriften verwenden wir und wie stellt sich das dann im Newsletter dar und auf der Webseite und lauter so Dinge, wo du dir denkst, das ist nicht mal ein Thing, ja, darüber denkst du nicht mal nach, wenn du irgendwo angestellt bist. Also es gibt unendlich viele kleine Themen, die du aushalten musst. Also ich würde sagen, eine große Idee, das zweite wirklich ist Durchhaltevermögen, auch gegen Widerstände dran zu bleiben und wirklich eine gute Portion Fleiß. Und was ich denke, sind wirklich tolle Wegbegleiter.
Also dein also Team,
Menschen, was du... ein Team, zumindest eine zweite Person, mit der du dich austauschen kannst, wo ihr euch gegenseitig motivieren könnt, wo ihr euch unterstützt, mit der ich mich auch absprechen kann. Also dieses total Einzelunternehmer wäre jetzt nichts, was mir besonderen Spaß machen würde. Ich brauche einfach diesen Austausch. Ich finde, die Qualität wird auch besser. Und ich glaube, so ein kleines, kraftvolles Team, 2, 3, 4 Leute, die da gemeinsam dran arbeiten, das bringt eine ganz andere Kraft und Dynamik und auch dann Freude und Spaß, als wenn man so alleine wurschtelt.
Also das mit dem Team, da bin ich ja in der Lage, mir mein Team selber zusammenzustellen und gucken, ob ich irgendwo Synergieeffekte schaffen kann, sodass 1 und 1 nicht 2 ist, sondern 3. Und das, was
oder
du gesagt hast.
Oder
so. Und am Anfang sagtest du eben halt so diese Idee dahinter. Aber die anderen Fähigkeiten, was du sagtest, ne? Durchhaltevermögen und Fleiß, sind die erlernbar? Oder bringe ich die einfach mit und der andere bringt sie nicht mit? Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Das macht für mich den Unterschied aus zwischen den Leuten, die wollen würden und denen, die dann machen. Es gibt viele Leute, die auch zu mir sagen, ah, das ist toll, ich würde eigentlich auch so gerne als Beraterin arbeiten oder eine Firma gründen. Aber im Endeffekt fehlt ihnen dann doch die letzte Motivation, ihr doch bequemen oder sicheren Job aufzugeben. Und ich glaube, es ist zum einen schon eine gewisse, ich sage jetzt mal, eine Eigenschaft, die du irgendwo mitbekommen hast. Also ich war immer schon sehr zielstrebig und fleißig und ehrgeizig in gewisser Weise auch in der Schule und wollte Sachen einfach gut machen und habe mich gerne auch angestrengt, weil ich gerne gut sein wollte. Und ich habe erlebt einfach von Kolleginnen oder Freundinnen, denen das einfach nicht so wichtig war, denen waren einfach andere Sachen wichtiger und das hat sich schon so ein bisschen durchgezogen durchs Leben, kommt mir vor. Also das ist etwas, was du durchaus hast. Ich habe aber auch erlebt, dass Leute, wenn sie dann ein Thema finden, dass sie brennen, dann diese Energie aufbringen können und diesen Fleiß entwickeln können, einfach weil ihnen das Thema so wichtig ist. Das sind zum Beispiel Leute, die dramatische Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, die dann ganz andere Kräfte und Energien in ihnen gewechselt haben. Also ich sage jetzt nicht, dass man es nicht lernen kann. Ich glaube, es ist die Frage der Motivation. Also natürlich kann technisch jeder fleißig sein und durchhalten. Das ist jetzt dazu braucht man kein besonderes Talent. Die Frage ist, kann ich mich motivieren? Und habe ich einfach Themen, die mich so ziehen, dass sozusagen ich mein Leben darauf ausrichten kann.
Also da muss dann die intrinsische Motivation groß genug sein und nicht die von außen oktroyierte Motivation. Hier, da hast du noch ein Auto für deinen Job und du kriegst noch monatlich 200 Euro mehr. Dann gewöhnt man sich ja schnell an diesen Bonus und verfällt dann doch wieder schnell in den alten Trott.
Es ist tatsächlich so, dass ich habe das auch sehr gut gesehen, wie ich Gesellschafterin war bei einer größeren Beratungsfirma, ist auch die Frage der Ownership. Also übernimmst du auch Ownership für Themen, auch wenn du quasi nur angestellt bist. Also auch in dem Sinne, fake it till you make it. Ich habe schon, bevor ich Gesellschafterin und Geschäftsführerin geworden bin, mich so verhalten, mich verantwortlich gefühlt und selbst organisieren und selbst motiviert Dinge gemacht und dann bin ich Gesellschafterin geworden. Also es ist immer umgekehrt, die Leute glauben immer, wenn ich Gesellschafterin bin oder Geschäftsführerin bin, dann werde ich Ownership haben oder wenn mir ein Teil der Firma gehört, also wenn ich dann quasi Equity-Partner bin, dann werde ich natürlich Verantwortung übernehmen. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Erst vernimmst du Verantwortung, als ob du es wärst, weil du einfach so bist und dann wirst du auch dazu gemacht. Und genauso ist es so, dass du eigentlich die Schritte immer schon vorwegnimmst, bevor du es dann wirst. Das heißt, der Aufstieg ist dann ein Nachziehen deiner tatsächlichen Einsatzfähigkeit und Leistung und Bereitschaft. Also das ist immer der Schritt, der kommt zuerst und dann kommt der nächste Karrieresprung. Die Leute, die glauben, ich muss das zuerst haben, damit ich es dann sein kann, die kommen nicht weiter, die da große Bedingungen dran knüpfen. Okay. Und ich glaube, das ist etwas, was ich zum Beispiel beobachte bei Menschen oder bei Mitarbeitern, ist inwiefern haben sie wirklich ein Interesse und fühlen sich wirklich mitverantwortlich und zuständig, obwohl sie jetzt vielleicht keine juristischen Eigentumsverhältnisse haben. Gibt es aber ehrlich gesagt nicht so viele Leute, die so sind, meine Erfahrung. Eher 20, 80 würde ich sagen, kommt es ganz gut hin, wenn es gut geht.
Was meinst du denn, was können junge Frauen machen, wenn sie Unternehmerin werden wollen? Was ist so deiner Meinung nach der erste Step? Was ist der wichtigste Pfeiler oder Pflock, den ich einschlagen muss, um da eventuell wirklich Erfolg zu haben?
Ich glaube, das Wichtigste, gilt für Unternehmerinnen, aber auch für Unternehmer, ist die innere Arbeit zu machen, die mentale Arbeit zu machen. Quasi in sich diese Möglichkeit, in diesem Raum zu schaffen, dass man erfolgreich sein kann und dass man erfolgreich sein wird und dass man das auch wirklich, wirklich möchte. Es gibt ja auch Leute, die haben sogar Angst davor, erfolgreich zu sein. Und gerade bei Frauen sehe ich oft dieses zögerliche Thema der Frage, traue ich es mir zu? Also die brauchen zuerst den Erfolg, damit sie sich zutrauen. Und auch hier ist es wieder umgekehrt, damit ich erfolgreich bin, muss ich es mir zuerst zutrauen. Und zutrauen nicht erst, weil ich mir schon bewiesen habe, dass ich es kann, nachdem ich es bewiesen habe, sondern zutrauen, eben ich vertraue mir, dass ich in der Lage sein werde, das zu machen. Mhm. Also diese Selbstzweifel, die Selbstzweifel sind der größte, ich würde es mal, Hindernis, der Frauen im Weg steht und die Männer aus unerfindlichen Gründen, ich glaube, es hat vielleicht Sozialisierungsgründe, Erziehungsgründe, sind von vornherein sehr, sehr überzeugt von sich. Ich finde manchmal ein bisschen zu viel. Und Frauen haben davon zu wenig, jetzt mal ganz allgemein.
Also so wie du eben sagtest, die innere Arbeit an dem Selbstvertrauen, so schön wie man das Wort auseinandernehmen kann, ne? Selbst und Vertrauen, das ist ein ganz wichtiger Step. Ich muss
ja, auf sich selbst vertrauen. Ja? Und Vertrauen hat auch einen Aspekt von sich selber, etwas Zutrauen.
Ja, cool. Du als Unternehmerin, siehst du so zukünftige Trends? Wo geht der Weg hin? Wo kann man vielleicht Nischen finden? Gibt es da irgendwelche Ideen oder Tipps? Oder muss man eher gucken, was berührt mein Herz und dann schaffe ich es.
Also ich glaube, du hast die Antwort gerade sehr schön selber gegeben. Für mich persönlich ist die Frage, was berührt mein Herz? Und ich habe mal einen ganz interessanten Vortrag gehört von einer schon etwas senioren Frau, die gesagt hat, wenn du wissen willst, was ist der Purpose in deinem Leben, dann überleg dir, what makes my heart break? Oder sing. Also wo bricht dir das Herz? Zum Beispiel bei mir ist das, wenn ich Umweltzerstörung sehe, ich bin auch Umweltaktivistin bis zu einem gewissen Grad oder gerade am Weg dazu, das ertrage ich ganz schlecht. Und wo auch mein Herz bricht, ist, wenn ich sehe, wie Menschen ihr Potenzial liegen lassen und eigentlich darüber depressiv werden. Und Depression hat auch oft was zu tun mit der Repression oder Unterdrückung der eigenen Potenziale. Und das war auch so mein Antrieb, zu schauen, wie kann man dann in Rahmenbedingungen auch an Führungshaltungen oder etwas oder Führungsphilosophien drehen und daran arbeiten, dass diese Situation sich für viele Menschen in Unternehmen auch bessern kann. Aber ich glaube, wenn du ein Thema hast, und das sieht man auch bei den ganz erfolgreichen Unternehmen, die oft Probleme gelöst haben, die sie selber berührt haben. Also wenn man jetzt denkt an den Gründer von MySugar, das ist eine App für Diabetiker, der selber Diabetiker ist. Also es sind Leute, die entweder ihre Painpoints gefunden haben oder im Negativen sozusagen, was sie dann in etwas Positives transformiert haben, nämlich anderen zu helfen, wie beim letzten Podcast die Dame, die Brustkrebs hatte und jetzt anderen hilft und da ganz beseelt ist. Und das andere Thema ist, was ist meine ganz große Begeisterung oder Leidenschaft? Was liebe ich? Was mache ich wirklich gern und gut? Und das zu seinem Beruf zu machen. Also die zwei Themen, finde ich,
okay,
sind Voraussetzung sozusagen.
Julia, wie kann ich das denn als Unternehmer oder Unternehmerin schaffen, meine Mitarbeiter zu begeistern und an Innovationskraft zu wecken? Was sind da so ein paar Tipps, oder muss man da so tief in das Unternehmen einsteigen? Kann man das nicht pauschalisieren?
Ja, ich glaube, es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, ob ich jetzt so wie ich so ein ganz kleines Unternehmen habe mit ein paar Leuten oder ein Großunternehmen, wo es jetzt eigentlich darum nicht unbedingt so, ich so abhängig bin davon, dass die Leute jederzeit komplett motiviert und beseelt sind von dem, was sie machen. Aber ich glaube, was ansteckend wirkt auf Mitarbeiter, ist meine eigene Begeisterung. Also wir leben ja auch, mal mit einem Biologen gesprochen, und er hat gesagt, es ist bei Affen so, dass ein Affe ist so begeistert von einer Tätigkeit, die er macht, zum Beispiel einen Turm zu bauen oder eine Banane zu essen oder sowas, und strahlt, und diese Begeisterung lockt dann die anderen Affen an und die wollen dann auch mitmachen. Und das ist aus meiner Sicht das, was du wirklich machen kannst. Du hast ja relativ wenig Zugriff auf andere Menschen. Du hast relativ wenig Möglichkeiten, andere Leute zu etwas zu bringen, sie zu motivieren. Also uns in Wirklichkeit fast überhaupt keine. Ja? Also du kannst natürlich dann zu drastischen Maßnahmen greifen, aber du kannst jemanden nicht wirklich extrinsisch motivieren. Wir wissen ja auch durch den Gewöhnungseffekt, dass sich Leute, wie du auch vorher gesagt hast, durch ein höheres Gehalt, man gewöhnt sich dran und die Motivation ist sozusagen weg. Aber die eigene Begeisterung bei dem, was ich mache, überträgt sich dann auf die Mitarbeiter. Und wenn die dafür empfänglich sind, bis zu einem gewissen Grad, dann kann ich sie anstecken. Wenn sie dafür nicht empfänglich sind, wenn sie keine Begeisterung aufbringen können für das, was mich begeistert, dann wird es nicht gehen. Dann kann ich sie auch nicht dazu bringen. Wenn ich schon nicht begeistert bin von dem, was ich mache, dann glaube ich, kann da kein Funke überspringen. Das ist wie wenn ich so ein Energiefeld aufbaue um mich herum, das andere in den Bann zieht, sie ansteckt und sie inspiriert und anzündet, und sie können dann auch diese Begeisterung in sich kultivieren. Das ist natürlich ein Thema. Und das zweite ist, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, in denen sie dann diese Begeisterung in ihrer eigenen Form leben können und dass sie ihre eigenen Talente ausleben können, dass sie sich als Menschen entwickeln können und dass ich ihnen auch eine Form von Zugehörigkeit biete und auch Anteil am gemeinsamen Erfolg teilhaben lasse.
Dieses selbst zu brennen, ich habe ein Spruch gelesen, ich glaube, das war ein alter Grieche, nur wenn ich selber brenne, kann ich das Feuer in anderen entfachen.
Ja, schön.
Und ich glaube, das trifft dann deine Aussage ziemlich gut.
Ja, das ist meine persönliche Erfahrung. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ich mit meiner Begeisterung dann auch automatisch genau die richtigen Leute anziehe. Also ich habe auch gemerkt, diese Auswahl, welche Leute suchst du dir auch als Wegbegleiter, extrem entscheidend ist. Also wer sind die Leute, die mit diesem Weg mit dir mitgehen? Und mir ist klar geworden, dass sich die Mitarbeiter quasi die Chefs aussuchen oder die Leute, die bei Unternehmen mitarbeiten wollen, weil sie das so interessiert, die Gründer aussuchen nach ihrer Persönlichkeit. Nicht unbedingt, weil ich ihnen jetzt das beste Gehalt zahlen kann oder das tollste Büro. Ich habe nicht mal wirklich so ein Büro und wir arbeiten zum Teil remote, aber ich habe zum Beispiel jetzt eine Kollegin, Mitarbeiterin, ich sage selbst freiberufliche Mitarbeiterin, die einfach fantastisch ist und die es von selber gekommen ist, weil sie das interessiert hat, was ich mache. Und das ist natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Also ich habe jetzt nicht gesucht, sondern wir haben einander quasi ausgewählt. Also das passiert auf einer wirklich intuitiven Ebene. Und so ziehe ich jetzt auch quasi die anderen Berater an. Durch das, was ich ausstrahle, bin ich eine gewisse Einladung. Und das können dann genau die hören, bei denen etwas resoniert. Und dann haben wir eine super Basis, eine, ich sage jetzt mal, Sinnbasis, auf der wir dann aufbauen können und die auch trägt, auch durch schwierige Konflikte. Aber da gibt es einfach einen inneren Zusammenhalt über diesen Purpose.
Cool, du hast von einer Anziehung gesprochen. Es gibt ja dieses ziemlich bekannte Buch, Das Gesetz der Anziehung.
Mhm. Ja, das Law of Attraction. Oder ist das
genau, Englisch? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, in diesem Fall, was deine Mitarbeiter oder Partner anzieht. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Wenn ich etwas Gewisses ausstrahle, dann ziehe ich auch genau die Person an, die da in Resonanz gehen.
Ja, super. Das ist ja auch genau, das ist auch bei großen Unternehmen möglich. Also das ist jetzt bei mir im Kleinen möglich. Aber auch, es gibt auch Brands und Marken, die nennen das dann Employer, Branding und so weiter. Aber im Grunde genommen geht es um genau das gleiche Phänomen, dass du genau die Leute anziehst oder auch die Leute nicht anziehst, auch umgekehrt ist das gut, abschreckst,
genau.
die sich mit dem Unternehmen, mit der Kultur und mit dem, was das Unternehmen macht und warum es das macht, verbinden können. Das wäre aus meiner Sicht auch für Unternehmen extrem wichtig, zu schauen, warum wollen Leute zu dir? Und das wird ja auch sehr oft gefragt. Also nicht nur zu schauen, was können die jetzt fachlich, sondern passen die zu uns und haben die wirklich da Bock drauf, diese Themen gemeinsam voranzutreiben? Dann hast du die loyalsten, kreativsten, tollsten Mitarbeiter. Und wir sind auch große Unternehmen, kleinere, wir sind extrem abhängig davon, wie das Engagement und die Begeisterung und der Einsatz der Mitarbeiter ist, nämlich auf einer Ebene, die wir nicht direkt verlangen können. Also was meine Kollegin hier jetzt leistet, das ist nichts, was ich jemals in einen Vertrag reinschreiben könnte oder was in eine Jobdescription reinpassen würde. Das ist sozusagen jenseits von etwas, was ich bemessen kann mit Geld, sondern welchen Kontext biete ich Leuten, und gebe ich ihnen eine Möglichkeit, sich auf einer emotionalen Sinnebene zu verbinden und dann auch kraftvoll und erfolgreich sein zu können gemeinsam. Das wäre für mich auch die Beschreibung einer kraftvollen, guten Unternehmung und Kultur, wenn das dem Führungsteam gelingt, bei sich selber auch dieses Feuer zu haben und das weiterzugeben und auch anderen zu erlauben, dass sie auch brennen dürfen, ohne sich auszubrennen. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtig, dass wir, was wir nicht wollen, ist, dass sich aufopfern und ausbrennen, sondern dass sie auf ihr Wellbeing schauen. Das wäre auch für Unternehmerinnen und Unternehmer extrem wichtig, zu sagen, sich jetzt hier nicht in eine Aufopferungsgeschichte zu kommen und quasi Opfer ihrer Idee zu werden und zu sagen, die Idee ist wichtiger als ich. Ich habe eine Idee, ich bin sie nicht, da auch immer wieder einen gesunden Abstand reinzubringen. Und das war auch so eine Lecture, die ich als in meiner Beraterausbildung gelernt habe, wirklich zu schauen, dass es mir selber gut geht, sonst bin ich nicht nützlich für andere. Also als Teil der persönlichen Integrität-Professionalität. Also der Lehrer hat gesagt, es ist unprofessionell, als Berater erschöpft zu sein. Das hat mich damals ziemlich beeindruckt. In einer Zeit, wo erschöpft seinen Statussymbol war in der Beratung.
Ja, ich glaube, nicht nur in der Beratung, sondern man ist ja fast eine Zeit lang damit hausieren gegangen, dass man, wie viel schaffe ich und wie viel arbeite ich und toll. Und ich hatte schon zweimal ein Burnout und das war ja fast ein Aushängeschild.
Ist auch in der Startup-Szene, glaube ich, nach wie vor sehr stark, vor allem bei Jüngeren. ich habe den Eindruck, dass sie auch zum Teil noch nicht genug Erfahrung haben und nicht genau wissen, wo ihre Grenzen sind. Ich musste das auch erst lernen, was die Grenzen meiner Belastbarkeit sind und ein paar Mal drüber zu gehen, um dann zu verstehen, was ich wirklich brauche. Das ist auch, glaube ich, okay, wenn man das ein paar Jahre macht und mal auslotet. Ist ja auch cool, wenn man sagt, ich bin jetzt so weit gegangen und dann weiß, ich habe zum Beispiel gelernt, ich hatte natürlich auch dann irgendwann Bandscheibenvorfall und sogar ein kleines Magengeschwür, ja, so lauter so Auszeichnungen sozusagen im Zynischen. Aber mir ist klar geworden, ich brauche zum Beispiel sehr viel Ruhe und Zeit alleine. Deswegen lebe ich jetzt auch am Land und bin ganz viel in der Natur. Es tut mir wahnsinnig gut und bin dadurch viel effektiver geworden, dann, wenn ich etwas mache und viel kraftvoller. Das ist aber nicht unbedingt etwas, womit man mit 25 vielleicht schon beginnen kann. Ich möchte nur sagen, es ist manchmal notwendig, dass man erschöpft ist. Also es geht manchmal nicht anders. Aber es sollte auf keinen Fall ein Dauerzustand sein, weil wir die natürlichen Ressourcen nicht ausbeuten sollen. Und auch wir Menschen sind natürliche Ressourcen. Also wir sollten uns auch nicht ausbeuten. Das gehört genauso dazu. Und wir sind dann auch die Energie, also wir sagen, im Zen sagen wir, the means condition the end. Das heißt, die Art und Weise, wie etwas entstanden ist, bedingt den Zustand des Ergebnisses. Also wenn etwas mit sehr viel Not und sehr viel Leid entstanden ist, dann kommt auch nicht wirklich was Gutes raus oft. Von der Wirkung her, vom Impact in die Welt, weil es energetisch aufgeladen wird damit.
Okay. Deine oder euer Unternehmen, kannst du da nochmal für die Hörer sagen, in welchen diversen Bereichen ihr jetzt Beratung anbieten könnt? Also,
ja.
Welche Felder deckt ihr da ab?
Wir haben uns auf zwei Felder konzentriert. Das eine ist das Thema, also drei Zielgruppen, Leaders, Entrepreneurs und Consultants. Und das Thema ist zum einen Leadership und zum anderen Consulting. Also das ist etwas ungewöhnlich für eine Beratungsfirma, aber ich berate auch ganz konkret und unterstütze und bilde andere Berater aus und möchte auch für die eine Vernetzungsmöglichkeit anbieten und Weiterbildungen, sodass wir auch die Art und Weise, wie Beratung passiert, in Zukunft vielleicht anders sehen und neu erforschen. Und dass quasi die Profession des Consultings, des Beratungs selber hier in einer neuen Weise interpretieren. Und das andere ist ganz stark das Thema Führung und Selbstführung. Und wir nennen das Ganze Conscious Consulting Group. Und Conscious deswegen, weil unser Schwerpunkt auf den inneren Zustand der Führungskräfte der Beratung gelegt wird. Also welchen Zustand stelle ich in mir her? An Präsenz, an Bewusstheit, an Empathie, an Klarheit. Aus dem heraus ich dann wirksam und positiv Impact erzeugen kann in der Welt. Also, dass ich nicht so sehr mich konzentriere auf, was kann ich im Außen ändern, wie kann ich andere motivieren, sondern viele Themen, über die wir gesprochen haben, wo ist meine Begeisterung, wie kann ich beginnen, Bewusstsein zu treffen und nicht in einem Automatismus zu bleiben, wie kann ich meine Bewusstheit vertiefen, die Wahrnehmung verbessern zu meinem eigenen und zur Welt um mich und wie kann ich auf der anderen Seite die Grundlagen, aus denen ich komme, etwas erweitern. Also wie kann ich vielleicht auch ganz andere Felder nutzen, wie Philosophie und Wisdom Traditions, Zen, Taoismus, um dort neue Strategien zu lernen aus teilweise jahrtausendalten Traditionen, die mir jetzt helfen, mit Themen umzugehen, mit denen wir alle konfrontiert sind, wie die Ungewissheit, die Nichtplanbarkeit, die ständige Veränderlichkeit des Lebens, des Lebendigen selber. Und die Grundhypothese ist, dass wir unser Leben so gestalten im Außen, wie wir selber sind und wer wir sind. Man sieht das sehr stark bei Gründern, die Unternehmen, die sie gründen, die Strukturen, die sie bauen, sind quasi Ausdruck ihrer inneren Überzeugungen und Philosophien, Einstellungen, Weltsichten. Und das ist die Ebene, auf der wir arbeiten.
Okay, also ihr guckt tatsächlich viel, viel mehr auf die auf die Person, was kann ich da oder was kann die Person selbst ändern? Wo sind da noch Ressourcen, als dass ihr auf das Unternehmen guckt und sagt, an der und der Stelle, da hakt es, da müsst ihr ansetzen. Und wenn ihr das und das ändert, dann geht ihr den und den goldenen Weg.
Ja, es ist ein Zugang, den ich mache jetzt seit 20 Jahren Organisationsentwicklung und habe mich mit der Frage von Transformation beschäftigt. Also wie kann Transformation, also echte Transformation, vor allem auf der Kulturebene gelingen? Und habe festgestellt, dass viele Change-Vorhaben eigentlich gescheitert sind oder nicht wirklich nachhaltig verankert werden konnte. Und mir war klar, dass wir zwar auf der Struktur und auf, vielleicht sogar auf der Werteebene kleine Justierungen geschafft haben und sich da etwas verändert hat, dass es aber nicht nachhaltig war, wenn die Grundhaltung und die Grundannahmen über die Welt der Führungskräfte, also jener, die wirklich die Verantwortung haben, den Kontext für andere zu gestalten, sich nicht verändert hat. Und uns ist klar geworden, dass das Führungsteam im Kollektiv nicht den Kontext setzt für die Organisation, sondern dass sie selber in ihrem Verhalten der Kontext sind. Das heißt, sie projizieren ihr Bedürfnis nach Kontrolle, ihr gewisses Misstrauen, ihr Weltbild, ihr Menschenbild findet sich dann in der Art und Weise wieder, wie die Strukturen gebaut sind. Also wenn Leute einen sehr integrierten Zugang haben zur Welt, dann werden sie vielleicht ein Unternehmen bauen, das sehr dynamisch und organisch funktioniert, und andere, die sehr hierarchisch denken aus einer getrennten Haltung kommen, werden vielleicht sehr viele einzelne Bereiche haben, die in Silos gebaut sind und die stark hierarchisch aufgebaut sind. Also das ist ein quasi, was wir sehen an den Strukturen, ist eigentlich die Manifestation der inneren Einstellung und Haltung. Und was wir natürlich versuchen, ist immer am Ausdruck, an dem, wie es sich zeigt, was zu ändern, was natürlich dann zu Widerstand führt, weil es gibt ja einen Grund, warum die Leute das da haben wollen. Das heißt, was wir eigentlich machen mit den Führungskräften, ist ihnen das ins Bewusstsein mal zu rufen, dass sie ihre eigenen Haltungen und Vorstellungen ins Unternehmen tragen und dass das, was sie sehen, Ergebnis ihrer eigenen Überzeugungen ist im Grunde genommen, dass sie selber das produzieren bis zu einem gewissen Grad oder beziehungsweise dulden oder nicht erkennen. Also es ist eigentlich eine Form von Erkenntnisprozess. Zum einen, dass das, was ich erlebe in der Organisation, viel mit mir zu tun hat als verantwortliche Führungskraft, weil sonst bin ich ja keine Führungskraft, sonst bräuchte ich das ja nicht sein. Und das zu hinterfragen, ist das wirklich, woher kommt das? Ist das das, was ich wirklich haben will? Und was ist meine zugehörige Überzeugung dazu und woher kommt denn die eigentlich? Also es ist schon eine gewisse Tiefenschürfung. Und da sind wir auch relativ schnell auf der Ebene von Weltbildern, von Philosophie, von einem materialistischen Weltbild, das vielleicht die Welt als quasi leblose Objekte erlebt, oder einer eher spirituellen Weltsicht, die sagt, die Welt ist eigentlich belebt und lebendig und das Leben ist lebendig und ich versuche jetzt nicht, aus meinem Unternehmen das Lebendige rauszuziehen. Das Lebendige heißt, es verändern sich die Dinge, sie sind nicht berechenbar, sondern wie kann ich damit sein und die gut nutzen und nicht im Widerstand sein und versuchen, alles niederzukontrollieren und niederzustrukturieren und mit Prozessen totzuschlagen. Also da sind wir dann wirklich auf Grundsatzfragen, die aber, wenn da ein kleiner Shift passiert, massive Veränderungen dann auf der strukturellen, auf der kulturellen, auf der personellen, auf der Führungsebene, auf der philosophischen, aber auch auf der ganz konkreten geschäftlichen Ebene bringen. Das ist unglaublich. Und aus meiner Sicht eigentlich der direkte Weg übers Bewusstsein viel schneller geht zu Veränderungen und wirklichen Transformationen zu führen, als wenn ich immer versuche, das auszuverändern.
Okay, mega interessant. Geht also auch letztlich ganz, ganz stark um mein Selbstbewusstsein. Ich muss mir meiner selbst bewusst sein, um da eben halt auch Schritte gehen zu können.
Und das ist etwas, was zum Beispiel Kulturtechniken, also Weisheitstraditionen perfektioniert haben. Also Meditation ist ja nichts anderes im Grunde genommen als die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten beim Denken. Und Abstand dazu zu bekommen und sich selbst auf die Schliche zu kommen. Wir wissen oft überhaupt nicht, dass wir Dinge in einer gewissen Weise machen, schon gar nicht, was die Wirkung ist, schon gar nicht, ob wir das wirklich intendieren, ob wir das eigentlich wollen. Also wir sind nicht sehr wach oft im eigenen Leben. Und man mit Führungskräften redet, aber auch mit Beratern und sie fragt, was machst du eigentlich? Wie berätst du? Warum machst du das? Was ist Führung? Da gibt es ganz wenig Klarheit dazu. Also für viele Berater und auch für Führungskräfte ist nicht klar, dass nicht das ist, was sie tun, sondern wer sie selber sind, wenn sie etwas tun. Dass es darum geht, dass sie damit Wirkung erzeugen. In welcher Ruhe, in welcher Klarheit, in welcher Integrität, aus welchem Raum komme ich, wenn ich auf meine Mitarbeiter treffe. Aus welcher Haltung ihnen gegenüber? Habe ich eine empathische, eine wertschätzende Haltung grundsätzlich? Oder denke ich, wir sind eh alles Idioten? Und kann das Gleiche sagen, aber die Menschen spüren das natürlich, weil wir es auf vielen Ebenen wahrnehmen können. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen therapeutisch. Es ist aber tatsächlich ein aus meiner Sicht wichtiger Weg der Selbsterkenntnis und ein Weg, den wir immer wieder in Unternehmen gemacht haben, der dann wirklich zu massiven Veränderungen und nachhaltigen im Führungsverhalten ist. Und wenn Menschen mal gewisse Erkenntnisse gemacht haben, dann können sie dann nicht mehr dahinter zurück, so wie bei der Millionenshow, ja, wenn du mal die 500 Euro geschafft hast, dann kannst du den nicht mehr verlieren. Ja? Also wir handeln uns von Stufe zu Stufe vor und du kannst hinter gewisse Erkenntnisse nicht mehr zurückfallen. Deswegen sind sie eben nachhaltig. Cool. Wir versuchen nicht, dass die Leute einsehen, dass es besser wäre, wenn sie ehrlich sind, sondern wir reden über die Grundsatzfrage von Integrität. Und geht schon ein bisschen tiefer und weiter, würde ich sagen, als die üblichen Beratungsansätze und die üblichen Führungsansätze. Ich sehe aber auf der Gegenüberseite sowohl bei Beratern als auch bei Führungskräften als auch bei Unternehmen eine große Sehnsucht danach, erstens die großen Fragen des Lebens zu besprechen und bei sich ein Stück weit tiefer zu schauen und das nicht nur in den privaten Bereich verlegen zu müssen, sondern gerade im beruflichen Kontext über Themen zu sprechen, die sie als Menschen auch bewegen. Weil Wirtschaft, Business ist eigentlich aus Non-Business Ingredients gemacht. Es geht eigentlich immer um Emotionen, um Sinn, um Menschlichkeit, um Zuhören, um Empathie, um Kreativität. Also eigentlich geht es gerade im Business, auch in der Beratung, um zutiefst menschliche Themen. Man muss aber immer so tun, nicht. Und ich würde das gerne zurückbringen und besprechbar machen. Und ich glaube, dass wir dann viel mehr Freiheit gewinnen würden im Umgang miteinander, viel mehr Freude hätten und auch viel erfolgreicher wären am Ende des Tages. Und ich mache das, weil ich einfach so arbeiten mag. Also das ist wieder das Thema, wie will ich eigentlich arbeiten? Worüber möchte ich sprechen? Was macht mir Spaß? Was interessiert mich? Und das bringe ich jetzt in die Beratung.
Okay.
Ohne zu wissen, interessiert das jetzt andere? Ich glaube schon, aber wir werden sehen. Wir sind am Anfang gerade damit jetzt.
Ja, also da hast du uns ja einen super tollen, tiefen Einblick in deine Arbeit und in deine Vorgehensweise so geliefert. Super, vielen Dank, Julia. Bevor wir so zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage. Hast du so ein oder zwei Tipps oder Denkanstöße, die du jungen Menschen mitgeben willst, kannst, möchtest?
Es gibt eine Sache, die einem nicht so klar ist, wenn man jung ist. Ich sage es auf Englisch, life is urgent. Also das Leben dauert kürzer, als man sich vorstellt, wenn man jung ist. Und ich würde versuchen, nicht so viel Zeit zu verschwenden, bis man das macht, was man wirklich machen will. Also möglichst früh damit zu beginnen. Und nicht zu sagen, das mache ich dann irgendwann später. Also die Dinge nicht zu verschieben. Und das finde ich wichtig. Und das Zweite ist, sich nicht selbst zu sehr zu schonen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, gerade wenn wir sagen, wie viele Leute sind im Burnout. ich meine das jetzt nicht, dass man sich selber ausbeuten soll, sondern sich schonen im Sinne von mutig sein, einen Standpunkt einnehmen, zu sich selber zu stehen und vielleicht auch mal einen unbequemen Weg zu gehen gegen Widerstände, weil es wert ist. Und sich auch damit die Hände schmutzig zu machen vielleicht und auch mal richtig in den Gatsch zu hupfen, richtig zu scheitern, weil das Leben ist nicht nur dazu da, dass wir glücklich werden, sondern dass wir auch bewusster werden. Und bewusster werden wir durch eine Vielzahl von Erfahrungen, die wir uns selber zumuten und gönnen, zu machen.
Was du eben sagtest, fand ich super spannend, nämlich mutig sein, weil mutig oder Mut haben, das impliziert ja diesen Begriff Wagemut.
Ja.
So, und geh doch mal ein Wagnis ein.
Ja, also für mich war es, ich war gestern sehr mutig bei der Diskussion mit der Bundesministerin für Umwelt auf Clubhouse mich da einzubringen und mein Anliegen vorzubringen. Aber ich habe gesagt, die Verzweiflung war größer als die Angst, ja, das ist der Mut.
Genau.
Natürlich, Mut, es geht nicht darum, dass wir perfekt sind im Leben, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen, ich sage es mal ganz salopp, so eine Scheiß-drauf-So-What-Haltung einzunehmen.
Was wir soll sind schon kein, passieren?
Mhm. Wir sind kein Instagram-Feed, das Leben. Ja. Es geht darum, einfach zu machen und zu schauen und zu probieren und sich selber etwas zuzumuten, sei es jetzt eine anstrengende Arbeit, eine schwierige Herausforderung, eine schwer lösbare Situation, nicht davor zurückzuschrecken und sich zu schonen, sondern einfach weiterzugehen und immer einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen, ohne sich jetzt massiv unter Druck zu setzen, wie erfolgreich man sein muss. Und das ist vielleicht das dritte Thema, das ich sehr stark beobachte bei Jungen, sich wahnsinnig zu vergleichen mit anderen, die ich weiß nicht was schon geschafft haben und dann so da diesen Druck aufzuarbeiten, sondern bei sich zu bleiben und zu sagen, ich lebe mein Leben auf meine Weise. Ich gehe meinen ganz eigenen Weg, ich mache ihn auf meine Weise, die anderen machen es auf ihre Weise, das ist toll und ich kann mir da einiges anschauen an Inspiration, auch von Leuten wie mir in Podcasts zu schauen, okay, wir haben dies gemacht, aber womit ich immer super gut gefahren bin, ist im Endeffekt sehr, sehr auf mich selber zu hören und zu versuchen, dieses ganze Geräusch von außen mal ein bisschen abzustimmen und in mich hineinzuhören und zu sagen, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich? Was spürt sich für mich gut und leicht und freudig an? Nicht, was schaut gut aus im Außen. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, die nicht sehr, ich sage jetzt mal, attraktiv waren für die Außenwelt oder nicht nachvollziehbar oder sehr kritisiert wurden. Warum trennst du dich von dem? Mir war es doch so toll. Warum kündigst du den Job? Das ist doch so ein super sicherer Job und solche Dinge. Sich da nicht aufhalten zu lassen, sondern es ist mein Leben und voll Verantwortung zu übernehmen. Also zu sagen, ich bin auch noch die mit den Konsequenzen lebt, volle Zuständigkeit für sich zu haben und nicht das Opfer von anderen zu sein oder auch von Erwartungen von anderen zu sein. Denen zu genügen, ist auch eine Form von, ich bin Opfer der Erwartungen da halten. Also sich wirklich selbst zu ermächtigen und seinen eigenen individuellen Weg zu gehen, auch wenn es nicht immer gut ausschaut, auch wenn man manchmal blöd dasteht. Es lohnt sich. Es ist das Leben so viel reicher, interessanter und erfüllender am Ende des Tages oder auch schon mittendrin. Und wirklich bei sich zu bleiben in gewisser Weise und sich ein Stück weit auch an sich selbst zu orientieren, am eigenen Wesen und seinen natürlichen Neigungen auch zu folgen und sich nicht zu sehr vom äußeren Feedback abhängig zu machen.
Was ich glaube, schwer das, ist. Da sind ganz, ganz viele wichtige Punkte für uns Menschen drin, was du eben gesagt hast, auch mit dem Vergleichen, sei es auf Instagram oder wo auch immer. Denn ich glaube, es war Goethe, der hat gesagt, Vergleiche sind immer des Glückes tot. Du kannst nur verlieren.
Ja, es gibt immer jemanden, der toller ist als du.
Ganz genau.
Aber niemand ist du, das ist der Unterschied. Nur du bist du.
Und auch Erwartung, also die Erwartung an mich, ich bin ja nicht auf der App, auf der Welt, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen, die diese Erwartungen an mich herantragen. Dafür bin ich ja nun mal nicht da.
Genau, und das ist die Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss: Wofür bin ich da? Ja. Und mir hat mal so ein Yoga-Lehrer, Wisdom-Lehrer, einfach so als Einführung vor einer Yogastunde gesagt, es gibt einen Grund für jeden, warum wir da sind, weil jeder von uns hat gewisse Fähigkeiten, die die Welt braucht. Also wir sind nicht nur für uns selber da, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, was will ich haben vom Leben, sondern was will ich geben? Und was kann ich geben? Was ist mein Talent? Und es gibt einen Grund, warum wir jetzt geboren sind. Also jeder Mensch ist nicht ohne Grund zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte geboren, sondern weil wir gewisse Fähigkeiten haben und Kapazitäten mit den Herausforderungen, die es jetzt gibt, umgehen zu können. Und die Frage, die ich mir zum Beispiel begonnen habe zu stellen, das hat sich ein Stück weit geändert. Früher habe ich mir immer überlegt, was will ich haben von der Welt, vom Leben? Mhm. Was mag ich erreichen? Welche Anforderungen habe ich? Zur Frage, was kann und will ich geben? Also nicht, was will ich von der Welt, sondern was will die Welt von mir? Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht nach einer banalen Umdrehung, aber die ist für mich eine völlige andere Perspektive aufs Leben zu schauen. Und dann bin ich auch nicht mehr so ego-driven und schaue dann ich. Das ja. Ist sicher auch etwas, wenn man jünger ist, noch stärker, das verändert sich dann mit der Zeit. Aber die Frage ist, was will ich geben, was kann ich geben, ist aus meiner Sicht die interessantere und auch im Endeffekt glücklich machendere, weil man dadurch dann ganz viel bekommt, was man sich gar nicht alles vorstellen hätte können. Da kriegt man im Endeffekt, sag immer, gib mehr, als du kriegst, und dann wirst du mehr bekommen, als du gibst.
Ja, das.
Aber es ist wieder mal zuerst etwas zu geben und dann zu sehen, was alles zurückkommt, anstatt auf etwas zu schauen, was ich haben möchte, und dann versucht, das irgendwie zu erreichen auf allen Wegen. Das ist zwar nicht das, was man den Leuten üblicherweise so mitgibt am Weg, das sagt, was du musst Ziele haben und wo willst du hin, was willst du erreichen im Leben. Ich sehe es eher umgekehrt.
Cool. Ja, Mensch, das waren tolle.
Das ist vielleicht der Grund, warum die mich in der Bank ausrichten wollten, weil ich fast immer alles anders gesehen habe als die anderen. Ja. Das ist ein bisschen rebellisch in mir, aber ja, ist mein Weg. Ja, jeder muss seinen Weg finden.
Julia, Mensch, das waren aber mega spannende Einblicke in dein oder euer Unternehmen, eure Arbeitsweise, aber auch in deine Lebenserfahrung, die du den jungen Menschen mitgeben kannst.